Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen, und zwar aus Matthäus. Aus Matthäus 25. Und zwar wollen wir ganz kurz diese ersten 13 Verse lesen, obgleich nicht beabsichtigt ist, diesen Abschnitt in der Weise auszulegen, denn vor einiger Zeit ist das ja schon geschehen. Da heißt es in Matthäus 25, Abvers 1, alsdann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren klug und 5 töricht. Die, welche töricht waren, nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mit ihren Lampen. Als aber der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam, geht aus ihm entgegen. Das standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten nicht also, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. Und die Tür ward verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wachet nun, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. Soweit das Wort Gottes. Ich darf also noch einmal sagen, dass nicht beabsichtigt ist, dieses Kapitel chronologisch auszulegen, das vor etwa anderthalb oder zwei Jahren hier geschehen ist. Wir möchten lediglich aus einer Perspektive, die wir jetzt besehen wollen, so einige Gedanken herausnehmen, und insbesondere darum, weil heute so viel geschrieben wird, und zwar Richtiges und Verkehrtes. Wir warnen einfach, dass man nicht einfach Bücher liest, ohne zu wissen, ob es recht sei, ob es stimme. Und darum ist es notwendig, dass wir selbst im Worte des Herrn unterwiesen sind, zu entscheiden, das Rechte vom Unrechten. Würden wir nun in diesem verlesenen Abschnitt eine Frage stellen, und zwar die, ob sich das Schriftwort auf die Gemeinde oder auf Israel beziehen würde, so müssten wir beides verneinen. Aber sagen, dass es sich auf das Reich der Himmel bezieht. Darum, nicht Israel, nicht die Gemeinde, sondern das Reich der Himmel ist gleich geworden, was dann gebracht wird. Das ist ein Aspekt, der immer und immer wieder außer Acht gelassen wird. Und dadurch laufen auch Ausleger schief und versuchen, das Gleichnis nicht auf das Reich der Himmel, sondern auf die Gemeinde und Israel als solches anzuwenden. Hier steht aber vor das Reich der Himmel. Und da hineingebettet ist zweitrangig die Gemeinde oder Israel. Dieses Reich der Himmel umschließt also Gläubige und Ungläubige. Es beinhaltet Kluge und Törichte. Dieses Reich der Himmel beinhaltet Weizen und Unkraut, Böse und Gute. Und das ist für solche, die lesen und hören können. Und mit anderen möchten wir uns gar nicht unterhalten. Denn dann liegt auch keine Bereitschaft vor, Gott anzuerkennen. Und da haben wir nichts zu sagen. Denn wer nicht bereit ist, Gottes Wort aufzunehmen, wird erst recht nicht unser geredetes Wort annehmen. Das ist klar. Die Bibel Gottes Wort sagt also, dass das Reich der Himmel gleich geworden ist Bösen und Guten. Und das heute. Genauso wie vor 1000 Jahren. Und so wird es auch in 1000 Jahren sein. Der Ruf, siehe der Bräutigam, das Wort kommt, fehlt ja im Urtext, zeigt uns die Endzeitphase, es ist Mitternacht. Das wollen wir im Auge behalten, für das, was dann kommt. Wir haben es in dem Ruf, siehe der Bräutigam, mit der Endabwicklung jenes Tages der Gnade, dieser Tag heute noch währt, mit Mitternacht zu tun. Dieser Ruf wendet sich gleichzeitig an jedermanns Herz. Dieser Ruf, das Herz für den Kommenden, und das ist Christus, zu erwecken. Wer Jesus nicht erwartet, wird auch nicht eingehen. Das ist der Tenor der Mitteilung der Heiligen Schrift hier. Um ihn zu erwarten, müssen wir aber bereit sein. Und da rettet uns nicht ein religiöses System von Kirchen und Freikirchen oder Gemeinschaften, sondern da gibt's nur einen, diesen Retter Jesus. Und um den geht's. Und es errettet uns längst noch nicht, wenn wir wissen, dass dieser Jesus der Retter und Heiland ist. Das rettet uns längst nicht. Wir müssen Jesus in unser Herz aufnehmen. Und das ist die Frage, ob wir eingehen wollen. Nämlich dann, wenn wir bereit waren, die Frage der Gemeinschaft mit diesem Jesus klarzustellen durch die Übergabe an diesen Herrn der Helligkeit, der alles in seiner Rechten hält und vor dem du gefunden wirst, wenn du dich nicht in Liebe von und durch ihn ziehen lässest, einmal als vor dem gestrengen Richter stehen. Darum haben wir es in dem Gleichnis viel weniger mit dem Ereignis seines Kommens, sondern mehr mit der Person des Kommenden selbst zu tun. Das wird hier vorgestellt. Primär, damit wir nicht Akzente verschieben. Wir haben es hier mit Jesus, dem Kommenden, dem Bräutigam zu tun. Dieser Bräutigamsruf beinhaltet auch die Aufforderung, A, die Welt und was in ihr ist, zu verlassen. Da haben wir es schon. Die Welt und was in ihr ist, zu verlassen. Das ist das Ausgehen jener 10. Sie verließen das, worin sie waren. Das heißt also, wer nicht bereit ist, den Elementen dieser Welt zu entsagen, kann niemals ein solcher sein, der Jesus entgegengeht. Das gibt es. Denn das Ausgehen dem Bräutigam entgegen ist Bruch des Glaubens. Es ist Bruch des Glaubens, wenn wir ihm entgegengehen. Bist du bereit? In deinem Herzen dich loszulösen von allen irdischen Dingen. Das ist die Frage der Jesus-Nachfolge. Und B, diese Aufforderung des Bräutigamsrufes ist, ihm, unserem Herrn, zu begegnen. Sind wir vor Gott so gefunden, dass wir ihn
heute, jetzt begegnen können.
Eines möchte ich sagen, dass wir es mit diesem gestrengen Richter mit einem zu tun haben, der kein Auge zudrückt. Der denkt gar nicht daran. Vor ihm gibt es kein Ansehen der Person. Und wenn wir noch so viel Sünden haben, er nimmt den Sünder an. Warum? Weil es kein Ansehen der Person gibt. Aber wer nicht zu ihm gekommen ist, und darum, weil es kein Ansehen der Person gibt, darum wird er niemand einlassen, der vorher nicht von ihm ins Herz eingelassen worden ist. Es gibt auch in dieser Frage keinerlei Kompromisse. Er ist ein unbestechlicher Richter. Und ganz besonders in der Frage seiner Frau. Er verwechselt die nicht mit einer anderen, wie das in heutiger Zeit üblich sein mag. Unser Gott nicht. Diese klugen Jungfrauen sind also im Gegensatz zu den Törichten solche, die aus guten Samen, aus dem Worte Gottes gezeugt sind und so Leben aus Gott haben. Wir sehen hier, dass 10 ausgingen. Zwar gehen 10 aus, aber nicht alle, die da dem Bräutigam entgegengehen, sind solche, die durchs Leben, die Leben aus Gott haben, sind nicht alle, die durch den Geist Gottes wiedergezeugt sind. Das Öl wird darum bei diesen Klugen gefunden. Wir wollen hier nicht darauf eingehen, dass Leute behaupten, die anderen hätten auch Öl gehabt. Die Dinge sind klar. Die Salbung, wie sie uns auch das Neue Testament vorstellt, sie geschah ja mit Öl, wird in der Schrift als Bild vom Heiligen Geist gebraucht. Wir lesen das in 1. Johannes 2. Vers 20 und Vers 27. Nun, wenn die Törichten auch als Jungfrauen angeredet werden, was ja hier der Fall ist, so haben wir es deshalb ebenso wenig an Gläubige zu denken, als ob der Herr in Verbindung mit diesem Gleichnis von guten und bösem Knecht redet. Das waren letztlich alles Knechte des Reiches der Himmel. So sind es auch hier alle 10 Jungfrauen. Und dennoch ist unter den Knechten wie unter den Jungfrauen ein wesenhafter Unterschied. Die Bibel stellt im ersten Himmelreichsgleichnis von Matthäus 13 sehr wohl klar, dass da böse Knechte und gute Knechte unterschieden werden, wie auch törichte und kluge Jungfrauen im letzten und 10. Wir haben es hier eben mit einem Gleichnis zu tun. Und das sollten wir wissen und sollten uns das gut merken. Auffällt, dass die Braut überhaupt nicht erwähnt wird. Vielleicht fällt uns auch das auf. Von ihr wird überhaupt nicht geredet. Und das hat seinen Grund. Weil es eben hier in diesem Gleichnis gar nicht auf ihr Verhalten ankommt. Das ist ganz wichtig. Mit diesem Himmelreichsgleichnis wird jede Werksgerechtigkeit verleugnet.
die notwendig sei, um diesem lebendigen kommenden Herrn begegnen zu können. Steht da nicht zur Diskussion. Entscheidend ist das Öl, die Wiedergeburt. Und nicht unser Werk, wie wir uns selbst betrachten. Es kommt vielmehr auf die Verantwortlichkeit des Wachens und des Wartens an. Und zwar auf die Ankunft des Bräutigams, ob wir in diesen Beziehungen als Wachende, indem wir zu Christus gekommen sind, und dann als Wartende, die warten, bis der Bräutigam erscheint, gesehen werden. Und diese teilen die Brautjungfern mit der Braut. Die Braut also ist nicht besonders angesprochen. Denn nach der damaligen jüdischen Sitte musste der Bräutigam kommen. Wir denken hier, um die Braut in sein Haus zu holen. Der kam natürlich nicht eher, als bis das Haus bereitet war. Der Herr Jesus vergleicht im Neuen Testament seine Gemeinde als sein Haus. Und dieses geistliche Haus, seine Gemeinde, wird dann vollzählig sein, wenn das letzte Glied an seinem Leibe gesammelt ist. Dann wird er kommen. Das heißt also, der Bräutigam musste kommen, um die Braut in sein eigenes Haus zu holen zur Hochzeit. Und die Brautjungfern mit dieser Braut hatten ihn zu erwarten. Das ist zunächst die Mitteilung. In unserem Falle hier, in diesem Gleichnis, gingen sie ihm. Der lange Verzug, inzwischen bald 2000 Jahre, entgegen. Als sie den ankündigenden Ruf seines Kommens hörten, gingen sie ihm entgegen. Hier im Gleichnis. Es kommt hier also in diesem Gleichnis gar nicht auf die Braut als solche an, sondern auf die Wartestellung derer, die zu erwarten hatten, bis er käme. Und er kam. Und Jesus wird kommen. Diese sind hier dargestellt unter dieser Zahl 10, die ihm entgegengehen, in welcher wir die menschliche verantwortliche Seite finden, ausgedrückt, wie wir es im Gesetz haben, 10 Gesetzesvorlagen, die 10 Gebote, oder in Daniel 1, Vers 12, oder in Lukas 17, 17 oder 19, 13. Und unter dem Bilde von Jungfrauen, wie sie hier geschildert werden, denn auch die Braut ist gemeinhin eine Jungfrau. Auch diese musste gemäß der ungewöhnlichen Stunde, nämlich Mitternacht, der Ankunft des Bräutigams eine brennende Lampe tragen. Ich möchte hier einiges zur Klarstellung noch geben. Wir sind dankbar für die Bücher von Roch Meny. Aber ich glaube, dass der Geist Gottes uns nicht wie Heino Bromm als löffelgefütterte Christen haben will, sondern als solche, die selbst im Worte Gottes zu Hause sind. Roch Meny schreibt, dass auch die Törichten mit errettet werden. Da muss man sich schon fragen, Wie kommt man auf solch eine vollständig schriftwidrige, absurde Idee? In dem gesagt wird, die Törichten wären errettet. Wir müssen das ganz hart verneinen, weil die Bibel Gottes Wort es verneint. Wir sehen, wie gefährlich es ist, sich aus anderen Büchern Evangelium zusammenzubauen. Wer es nachredet, verfällt automatisch in irrlehrenhafte Auslegungen. Hier haben wir in dem Verse 12, dass der Herr Jesus sagt, ich kenne euch nicht. So, und jetzt denken wir an Johannes, Moment, 10, Vers 14. So, besser ist, wir schlagen es auf. Johannes 10, Vers 14. Da wollen wir etwas lesen, was der Herr Jesus sagt in der Beziehung der anderen. Er sagt, ich bin der gute Hirte und sagt, ich kenne die meinen. Merken wir etwas? Gottes Wort sagt, dass Jesus die Seinen kennt. Und wie sagen Schriftausleger? Dass solche, die der Herr Jesus sagt, ich kenne euch nicht, auch die Seinen wären. Merken wir, dass wir selbst im Wort Gottes zu Hause sein müssen? Oder merken wir es noch nicht? Geschwister und Freunde, dass wir selbst durch den Geist Gottes uns lassen hineinführen in die Tatsachen und Wahrheiten der Heiligen Schrift, zu unterscheiden, was Wahrheit und Lüge ist in den letzten Tagen. O wunderbares Evangelium, dass Jesus die Seinen kennt. Er kennt die Seinen. Und wenn du ihm gehörst, wenn du zu Jesus gekommen bist, dann darfst du wissen, du darfst gewiss sein, er kennt dich. Als Jungfrauen werden also die Wartenden bezeichnet. Weil in diesem Begriff der Reinheit, Unberührtheit durch die Dinge, das Wesen und der Geist der Welt, Aufgeschlossenheit für die Schönheit und Güte des Wartenden, und so weiter liegt. Wir finden das in 2. Korinther 11, Vers 2 oder Offenbarung 14, 4. Wie sehr derartige Mitteilungen die Herzen vieler Gläubigen bewegen, zeigt das hohe Interessiertsein, gerade an diesem 10. Himmelreichsgleichnis. Und was beweist dies? Dass im Allgemeinen unter uns Gläubigen wenig Verständnis besteht über das, was die Heilige Schrift unter den Begriffen Reich der Himmel und Ähnliches meint. Gott redet nicht umsonst in dieser Art, aber Gott hat vor, dass wir sein Reden erkennen und verstehen. Wie unendlich weiser ist doch das untrügliche Wort Gottes als Auslegungen der Menschen, als wir Menschen mit unseren Fragen sind, wen das Gleichnis etwa betreffe, die Gemeinde oder Israel. Sicherlich haben wir unsere Beziehungen dahin, aber vorsteht das Reich der Himmel. Wie könnte sich auch nur das Gleichnis auf die Gemeinde, den Leib des Christus beziehen, bei dem es kein getrenntes Glied geben wird am Ende, wenn der Herr gekommen ist. Wenn die Tür verschlossen wäre und ein Teil der Glieder noch draußen war, von dem er sagt, ich kenne euch gar nicht. Das ist doch unmöglich. Das wäre doch ein Krüppel, aber kein vollkommener Leib des Christus. Wenn Beine fehlen würden. Seinen Leib vollendet darzustellen, während nach dem Gleichnis noch solche sein werden, die zurückbleiben. Unmöglich! Ist etwa der Leib des Christus zerteilt? Redet Paulus nicht ganz klar im Epheserbrief über die Einheit und im Korintherbrief über die Einheit des Leibes? Was ist das nur für ein Evangelium? Oh, dass der Herr uns scharfe Augen, scharfe Ohren und klare Herzen geben möchte, um das Wort der Wahrheit recht zu teilen, wie Paulus an Timotheus schreibt. Es gibt natürlich Gläubige, die annehmen, dass nur eine Auswahl der Erretteten entrückt wird. Da fängt es nämlich mit der Irrlehre schon an. Dieses senile Hin und Her, bei dem ich immer wieder die Behauptung aufstelle, es ist zwar meine Behauptung, aber ich stelle sie einfach auf. Die Leute können nicht lesen. Sie mögen sich nicht beleidigt fühlen, aber ich behaupte öffentlich, sie können nicht lesen. Würden sie lesen, würden sie solchen Mampf nicht reden. Er ist von unten. Sie verstehen lediglich noch nicht, was es um den einen Leib, den Leib des Christus ist, an dem Christus selbst das Haupt uns dargestellt ist. Nun nicht begreifen, nicht verstehen, ist sowieso kein Argument, das vor Gott zählt. Und zwar, weil man Christus auf die eigene menschliche Linie herabzieht, um Christus darin erklären zu wollen, ist die Folge, die Entrückung nur durch Werksleitung, durch Werksleistung zu erwarten. Man sagt, wer dann ganz gehorsam ist, ich sage noch einmal, nicht die Schrift sagt das. Natürlich will Gott gehorsam, aber damit ist Lohnseite verbunden. Rettungsseite nicht. Denn die Bibel sagt, durch Gnade seid ihr rettet. Solche Gnade steht außerhalb unserer Werksleistung. Gottes Wort sagt, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Kein Fleisch hat sich zu rühmen in der Zeit der Gnade. Wer ist jener, der die Gnade Gottes nicht anerkennen wollte? Durch Annahme des ganzen Opfers Jesu am Kreuz. Wer ist zu stolz dazu und will sich's lieber selbst verdienen? Es sind törichte Jungfrauen, die Jesus nicht kennt. Das Wort Gottes redet in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 51 völlig anders. Da heißt es, wir werden alle verwandelt in einem Nu. Und was sagen diese Leute? Das würde auf Schübe gehen. Je nachdem, wie fromm sie das Gesicht gerissen haben. Ich sage es jetzt in meinen Worten. Blödsinn. Was hier geredet wird, was versucht wird, in das Wort Gottes hineinzureden. Paulus sagt im Auftrage des Heiligen Geistes, wir werden alle verwandelt in einem Nu, in einem Augenblick. Es ist eine Frage des Lesenkönnens, aber auch des Unterwiesenseins durch den Heiligen Geist. Das möchte ich gleich dazu setzen. Hier redet nicht mehr das Intellekt des Menschen, sondern der Geist Gottes, um unterscheiden zu können. Andererseits, wie könnte es sich nur auf Israel beziehen? wo von dem Öl, dem Geist geredet ist, der, wie es wörtlich heißt, in ihren Gefäßen ist. Was doch hinweist auf den in uns wohnenden Geist, wie wir das in Johannes 14, Vers 17 und 1. Korinther 6, Vers 19 oder im ganzen Kapitel Epheser 1 oder 1. Johannes 2, Vers 27 oder 2. Korinther 3, 18 und 2. Korinther 4, 7 finden, unter anderem. Was hat man schon Auslegungen über das Öl in ihren Gefäßen hören können? Wenn es nicht wirkliches Öl gewesen wäre, von dem Gottes Wort redet, wir hätten nur noch Wagenschmiere davon hören. Weshalb liest man die Bibel nicht? Das ist eine Frage, um zu erfassen, was ein Gefäß im Neuen Testament ist. Ja, weil man nicht weiß, was ein Gefäß ist, deshalb redet man senil. Darum werden falsche Dinge geredet. Und die Bibel sagt ganz klar, was ein Gefäß ist. Es gibt Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre. Sagt Paulus, ganz klar. Wir sind die Gefäße, die wir errettet sind, die den Heiligen Geist in sich aufgenommen haben und darum Öl in ihren Gefäßen haben. Und sonst gar nichts. Alles andere ist ein Abgehen vom Worte des Herrn. Dass man sagt, ja, die hatten noch Kannen dabei und lauter solches Zeugs. Nur weil man das Wort Gottes nicht erkennt, weil man sich dem Wort Gottes nicht stellt. Wo aber in der Schrift wäre davon die Rede, dass der Geist in den Israeliten, das heißt, in dem einzelnen Vertreter des gläubigen Israels wohnen wird. Kein Wort in der ganzen Bibel. Vergleichen wir nur Joel 2, Vers 28 bis 32 mit Apostelgeschichte 2, Vers 17. Dann ist alles klar. Also muss ich annehmen, dass diese Leute nicht lesen können. Und das ist schon bitter, wenn jemand nicht lesen kann, und dann Lehren verbreitet. Wo nun solche sind, die äußerlich als Jungfrauen gesehen werden, da kann erwartet werden, dass auch der Geist in ihnen wohnt. Jedoch wird wiederum offenbar, dass wer Christi Geist nicht hat, auch nicht sein. Wenn er sich auch in nichts von den Klugen unterscheidet. Das ist ja die äußere Seite. Die Schrift sagt eben in diesem Gleichnis nicht für Israel oder die Gemeinde, sondern sie redet vom Gleichnis als Gleichnis vom Reich der Himmel. Und das wird in dunkler Mitternacht dann sein, wenn, sagt die Bibel, wenn der böse Knecht seine Mitknechte schlägt. Das sagt das Wort. Als ein offenkundiges Erkennungszeichen, wann Mitternacht ist, wenn der böse Knecht seinen Mitknecht schlägt. Jetzt beachten Sie, was jetzt kommt. Dieses Bild umfasst damit alle Bekehrte und Unbekehrte, die sich für Gläubige ausgeben. Glieder der Leibesgemeinde Jesu und Judenchristen, Heidenchristen, ob dem Namen nach oder auch in der Wahrheit, sofern sie nur nach außen hin schon ein Bekenntnis haben. Im Volksmund sagt man über solche oder sagen solche über sich: Ich bin auch nicht so ganz ungläubig. Auch die sind mit dabei. Es wird eine Zeit sein, wo die Bösen dann die Mitknechte schlagen werden. Als der Seemann, erstes Himmelreichsgleichnis, anfing zu sehen, da war es anders. Aber als dann, wann der Herr verzieht und schon lange fern ist, da wird es so sein, ja, da ist es so, wie das Wort sagt. Jedoch nur so lange, als der Herr jener Knechte, dieser Bräutigam, der König fern ist. Viel Schlagen ist heute schon erkennbar. Sobald er, Jesus, kommt, sehnlichst erwartet von den Seinen, dann wird die Wirklichkeit des Lebens aus Gott, des Lebens durch den Geist nach Galater 5, Vers 25, das Entscheidende sein. Vor den Augen des Königs ist die äußere Form, ohne das Leben selbst aus Gott zu besitzen, wertlos, wie ein Nichts, das vergeht. Wie einstmals für die törichten Jungfrauen zu aller Zeit, seit sie da sind, und heute auch die in Selbsttäuschung dahingehen, die jene Auffassung vertreten, wenn Jesus wiederkommt, würden sie dabei sein, weil es heißt, dass er ein guter Gott sei. Wir müssen immer wieder warnen, solche, die sich ein eigenes Evangelium vorsetzen, sie werden verloren bleiben. Sie werden nicht eingehen in die Herrlichkeit, weil sie seinen Geist nicht haben. Derer sind ja so viele. Fest steht, dass die Bibel Gottes Wort uns ganz klare Hinweise gibt. Dort, wo die vielen sind, die Massen, die Bibel sagt, dort ist der breite Weg, der ins Verderben geht. Und auf dem schmalen Weg, der zum Leben, zum ewigen Leben führt, die Bibel Gottes Wort sagt im Johannesevangelium, nur wenige sind, die darauf wandeln. Lieber Freund, wandelst du auf diesem Weg, auf dem die wenigen gefunden werden, nach der oberen Heimat? Oder bist du einer der Massenmedien, die da religiös sind? Dann bist du es zu deinem eigenen Verderben. Dann hast du nicht den Geist des Herrn. Du möchtest ihn haben, aber du hast ihn nicht. Darum heute der Ruf. Schon ist Mitternacht. Gleich kommt der Bräutigam. Willst du dabei sein? Oder soll Jesus dir die Tür vor dem Eingang zum ewigen Leben vor der Nase zuschlagen. Dann hilft dein Schreien nicht mehr. Gott antwortet, ich kenne euch nicht.
Und die wir ihm gehören, lasst uns sie warnen.
Die noch nicht den Geist Gottes haben, die noch nicht zur Wiedergeburt gelangt sind.
Die oft aufrichtigen Herzens sind, aber den entscheidenden Schritt hin zu Jesus noch nicht getan haben. Lasst uns beten für sie, denn gleich ist Mitternacht. Gleich kommt Jesus. Damit sie, solange es Gnadenzeit ist, sich noch eindecken möchten mit diesem Öl, von dem Gottes Wort geredet. Das heißt, Leben aus Gott empfangen, wie es in Johannes 7, Vers 37 bis 39a heißt. Oder in Offenbarung 22, Vers 17, wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das bedeutet, dass auf dem schmalen Weg nur solche wandeln, die auf diesem schmalen Weg wandeln wollen. Freie Willensentscheidung. Das bedeutet, den breiten Weg der Welt verleugnen. Nicht mehr den Dingen dieser Welt fronend, sondern Jesus ganz ausliefern. Ist das schon geschehen? Wenn nicht, sei nicht feige. Wir alle haben, die wir errettet sind, diesen Schritt tun müssen. Und Jesus wird dich nur annehmen, wenn auch du diesen Schritt tust. Tust du ihn nicht, bleibst du auf dem breiten Weg. Vielleicht unter Gottes Wort. Das hatten die Törichten auch getan. Und dennoch reichte es nicht zum Eingang in des Himmels Herrlichkeit. Und lasst uns auch immer wachsamer, die wir ihm gehören, freudiger und stets glücklichen Herzens ihm, unserem Herrn, entgegengehen, diesem Herrn, der da kommt. Und gleich wird er sich aufmachen. Mitternacht. Heute ist Mitternacht. Oh, lass dich retten von dieser gerichtsreifen Welt. Mach dich nicht eins mit dem Gericht dieser Welt. Komm zu Jesus. Und wenn du nicht recht weißt, weil so vieles in deinem Leben schief gegangen ist, auch wir können dich nicht retten. Aber wir können dir ganz genau den Weg zeigen. Kinder Gottes sind himmlische Wegweiser. Sie können dir ganz klar, unmissverständlich, den Weg nach der oberen Heimat zeigen. Bist du bereit dazu? Dann komm. Dann bist du von Jesus geladen, am Hochzeitsmahle der Ewigkeit teilzunehmen. Du darfst dich freuen, dass du Kind Gottes bist, ewiglich bei ihm zu sein. Überlass die Verlorenheit der verlorenen Welt. Aber lass dich herausführen und sei nicht zu stolz, dich an Jesu Hand führen zu lassen. Er hat dich gerufen, er hat dich berufen. Darum lass dich auch auserwählt sein. Durch den herrlichen Herrn, nicht durch Menschen, sondern durch Jesus. Amen.